bin gar nicht vorbereitet.
Okay, Lukas 22, Vers 47. Also die Jünger pennen zum dritten Mal. Jesus steht da und sagt so, hey Leute, so bleibt wach, und auf einmal kommen die Schritte im Garten Gethsemane. Und während er aber noch redete, siehe, da kam eine Schar, und der, welcher Judas hieß, einer der zwölf, der ging vor ihnen her, und er näherte sich Jesus, um ihn zu küssen. Das Zeichen, so ein das Zeichen von Judas, von den Hohepriestern, ne, den ich küsse, das ist Jesus. So ein, und es ist interessant, wenn du guckst im Johannes, dann steht im Griechischen hier nicht eine Schar, sondern Kachorte. So, und das ist ein Zehntel von einer Legion. Eine Legion so, waren im Römischen Reich damals 6000 Soldaten. Das heißt, ganz anders als im Jesus-Film, wo nur so ein paar Hanseln da stehen. Ne? Hier stehen 600 bewaffnete Soldaten. Ne? Dazu noch die Jünger und Diener von den Hohepriestern, von den Schriftgelehrten, von den Pharisäern. Das waren eine Menge Leute da. Ne? Und dann auf der anderen Seite in dem Kampf Jesus und seine Penner. Ne? Noch total trunken vom Schlaf. Und jetzt stehen sich hier gegenüber und mit Vers 48: Jesus aber sprach zu ihm: Judas, verrätst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Und als nun seine Begleiter sahen, was da geschehen sollte, da sprachen sie zu ihm: Herr, sollen wir denn mit dem Schwert reinschlagen? Und einer von ihnen schlug den Knecht des Hohepriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Und die Situation eskaliert halt. Eigentlich war es verboten an dem Tag, weil es ein Feiertag war. Das Passa war eigentlich verboten, Waffen überhaupt zu tragen. Also das heißt, die haben mit Gegengewalt gerechnet. Ne? Und es ist auch eine spannende Situation da. Und wir wissen, der Petrus hat gesagt, oh, hier sind zwei Schwerter beim Abendmahl, so steckt sich eins ein. Irgendein anderer nimmt sich das andere. Ne? Und das ist halt Petrus, ne? Mit seinem großen Eifer und mit seiner Liebe und mit seinem extrem großen Glauben und Vertrauen zu Gott. Ne? Ich meine, du musst dir das vorstellen, da steht Petrus und nimmt sein kleines Messer da und gegen 600 mindestens bewaffnete Soldaten, ne? Die geübt sind im Kampf. So, und er ist ein Fischer. Ne? Und fängt einfach an zu metzeln, ne, ohne nachzudenken. Und Jesus kommt und sagt so, hey, das sind nicht die Waffen, so mit denen ich kämpfe. Ne, und berührt das Ohr, und ist wieder geheilt. Das ist die letzte Heilung, die Jesus als Mensch tut. Ne, und diese Heilung muss er tun, so, weil einer seiner Jünger halt zu übereifrig ist und mit den falschen Waffen kämpft. Ne? Und da sehe ich mich auch drin. Ne? In bestimmten Bereichen, wo ich vor einer Situation stehe, und die ist eigentlich viel zu groß, aber ich habe Glauben und ich habe Liebe und ich habe Eifer für den Herrn. Warte und suche aber nicht nach dem Willen Gottes. Ne? So wie Petrus hier, der hat keinen Blick für Gottes Willen. Ne? Jesus hat ihm eigentlich alles erklärt. Aber es muss halt auch erfüllt werden. Ne? Und er sieht halt nur im Eifer und in der Liebe und in der Gottesfurcht halt seinen Weg, sich da durchzukämpfen. Ne? Und macht sich zu viele Gedanken. Im Endeffekt verletzt der andere. Ne? Und das sehe ich oft unter uns Christen vor allem. Ne? Wir manchmal mit der Wahrheit, mit dem Schwert loseifern, ne, das wir haben, und andere versuchen, Teile abzuschneiden, so, ne? Weil die uns nicht passen, so, aber im Endeffekt ist es Jesus, der im Hintergrund damit repariert. Ne? Auf der einen Seite Es ist unser Stolz, der Gott im Weg steht und gegen Gottes Reich arbeitet. Auf der anderen Seite ist aber Gott, der fähig ist, aus allem Übel wieder was Gutes zu tun. Und das muss uns eigentlich demütig machen im Umgang mit anderen Menschen. Wenn ich eins gelernt habe, so, und du kannst Menschen nicht beurteilen, nur weil du ihn gerade siehst. Ich hatte schon so viele miese Momente, auch als Christ, wo mich Leute gesehen haben in dem Moment so, ne, die mich nicht kannten. Ich will nicht wissen, was die für Eindrücke hatten von mir. Ne? So ein, das ist, unsere Schwachheit ist nicht so schlimm. Unsere Fehler, die wir tun, ist auch nicht schlimm, weil Jesus steht hier neben. Ne? Im Johannes-Evangelium steht, dass er zu Petrus sagt, hey, oder zu den Soldaten, sagt, als die kommen, wen sucht ihr denn? Also es ist eine total ruhige Atmosphäre da. Ne? So ein, die kommen. Und Jesus ganz ruhig so, hey, wen sucht er? Ja, wir suchen den Christus. Ja, ich bin's. Und auf einmal fallen alle zu den Knien und fallen uns, sind stumm. Absolute Stille in diesem Kampf. Und Jesus steht da in seiner Herrlichkeit, in seiner Autorität. Und er fragt nochmal, okay, wen sucht ihr denn? Ja, wir suchen den Christus. Und was sind, und Jesus sagt dann zu seinen Jüngern, beruhigt euch so, ich könnte, wie viel waren es? Ich könnte, in Matthäus Evangelium steht das, ich könnte 12 Legionen Engel herrufen. Das sind 72.000. Ja. Wir wissen, dass ein Engel hier durch Ägypten ging und was da passiert ist, ne? Wie viel Macht so ein Engel hat, so ein, ich könnte 72.000 Engel holen jetzt. Ich brauche nur ein Gebet, ne? Das ist Kraft und das ist Autorität und da siehst du halt auch Jesus. Ich meine, wir haben ihn letzte Woche im Garten Gethsemane in diesem, ja, fast Todeskampf, in seinem letzten Gebet, in seinem Ringen darum, Herr, lass doch diesen Kelch vorübergehen. Dreimal bittet er das. Wenn es einen anderen Weg gibt, ich will nicht hier durch diesen Mist. Ich will kein Sünder werden. Ich will nicht getrennt von dir sein. So ein, ne, aber er kommt halt zu dem Punkt, so wo er selber als Mensch nicht mehr kann. Und das beruhigt mich, wo dann ein Engel kommt, um ihn zu stärken. Ja. Es beruhigt mich, dass selbst Christus als Mensch hier und trotzdem als Gott so, aber dass auch Christus Hilfe gebraucht hat noch. Ja. Und wie viel mehr versteht er dann, dass wir Hilfe brauchen und er gibt uns Stärkung. Manchmal total, ohne dass wir es sehen. Ne? So, und ganz besonders dann, wenn wir ihn suchen in schweren Zeiten. Ne? Wenn du Trost, du brauchst Trost als Mensch. Und wenn du Trost brauchst, dann solltest du dir Trost nehmen. Ja. Gott weiß genau, was wir brauchen. Und so steht er auch hier in seiner absoluten Ruhe und die Entscheidung ist getroffen und er sagt, ja, ich bin jetzt auf diesem Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Na, aber er könnte immer noch abbrechen. Und St. Jesus steht da und er übergibt sich selber. So, und für ihn ist es jetzt klar, er ist jetzt das Lamm, das schweigend zur Schlachtbank geht. Ne? Also wenn ich dann uns manchmal so ansehe, wie wir umgehen mit vielleicht mit dieser dunklen Zeit, die wir alle mal haben, ne, oder mit Problemen oder mit Bitterkeit, ne, weil Menschen ungerecht oder unfair mit uns sind oder was auch immer, ne, so wie wir diesen Weg dann annehmen und sagen, ja, ich glaube ja an Gott und alles dient mir zum Guten und bla, aber trotzdem sind wir nur am Kämpfen und am Meckern und am Schreien und am Kaputtmachen. Ne, sollten wir uns auch in der Zeit hier Jesus einfach vor Augen halten und sagen, ja, ich kann in solchen Zeiten Freude haben. Nicht Freude im Lachen vielleicht, aber Freude im Frieden im Herzen. Ich meine, keiner von uns, Jesus hat niemanden von seinen Jüngern versprochen, du wirst ein absolut tolles, gesegnetes Leben haben. Du wirst eine tolle Wohnung haben und schön angezogen sein und reich sein und jeden Traum werde ich dir erfüllen. So ein, das hat Gott niemals versprochen. Ja. Und wenn du dir mal die Männer Gottes anguckst, die mussten alle irgendwie durch Kacke. Auch die Frauen. Ja. So ein, Und manche waren dazu berufen, nur durch einen Schweinetrog zu essen und zu laufen. Ja. Du kannst vor Gott nicht kommen so und meckern, so, weil wir dürfen halt nicht vergessen, ne, das sehen wir halt im Hiob, Gott trifft Entscheidungen und die haben Sinn. Nur der Sinn von den Entscheidungen muss nicht unbedingt bedeuten, dass ich deswegen mir super gut geht als Mensch. Ja. Und er kommt doch zu Hiob und sagt, Hiob, hast du den Himmel gemacht? Hältst du die Stange fest? So und so weiter und so fort. Ne? Lass mich einfach tun. Ne? Und du siehst halt Hiob, wie er sagt, ja, und demütig wird vor Gott und sagt, ja, mein Leben ist dein Leben. Wer bin ich, als dass ich mich beschweren kann? Und im Endeffekt ist er gesegneter, als es vorher war. Und so auch Christus hier in dem Moment, der Hiob widerspiegelt. Das ist ein geistlicher Kampf, der da ist, aber der hat Sinn. Und Christus ist bereit für uns, unser Erlöser ist bereit für uns, halt alles aufzugeben, diesen schweren Weg zu nehmen. 3 Jahre obdachlos, nur unter ungerechten Menschen, obwohl er die Sünde für sich gar nicht kennt. Immer nur Verzicht, Geläster, Leute, die ihn ablehnen und eigentlich ihn lieben sollten, weil sie Diener Gottes sich nennen. Wenn einer zu meckern hat oder zu heulen, dann ist es Christus, ehrlich gesagt. Da antwortete Jesus und sprach, lasst ab davon, und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Sprach aber auch Jesus, kannst mal gucken? Sprach aber auch Jesus zu den obersten Priestern und zu den Hauptleuten des Tempels und zu den Ältesten, die an ihn herangetreten waren, ja, wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen, mit Schwertern und mit Stöckern. Als ich täglich bei euch im Tempel war, da habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Ja. Was hier steht, muss uns auch klar sein, und es wird nicht viel unter Christen gepredigt, aber es gibt auch Zeiten der Finsternis und das ist in Ordnung. Ja. Elber gibt hier seine Autorität, weil er könnte die Engel rufen oder alles beenden und sagen, ich habe keinen Bock mehr, tschüss, ich gebe dir auf meinen Thron. Aber er übergibt seine Autorität, wenn du es so willst, Satan. Und jetzt ist die Zeit da, wo er halt wirken darf und verführen. Ja. Wo selbst Gott, Jesus, zum Sünder wird am Kreuz. Ja. So wie Jesus, der wiederkommen wird. Und das Bald ist viel kürzer geworden als damals, als es aufgeschrieben wurde. Ja. Und ich glaube fest dran, dass Jesus wiederkommt. Und dass dann die 7 Jahre Trübsal sind. Ja. Und dass wir vorher entrückt werden. Und dass, wenn er dann wiederkommt nach diesen 7 Jahren, dass dann dieses Endgericht ist. Und in diesen 7 Jahren, das ist auch die dunkelste Zeit, die es gab und geben wird. Und auch das ist die Zeit, die der Finsternis umgeben wird, um zu wirken und zu tun, was es tun muss. Damit auch jeder gerecht rettet oder gerichtet wird. Ich kenne so viele Christen, die gegen das Schwere und die gegen diesen Verzicht in diese Welt beten, als ob es irgendwas Falsches ist oder was Schlechtes. Wenn ich gucke die Zeiten, wo ich reich bin, wo ich mir keine Gedanken mache um nichts, wo ich nicht gucken muss, meinen Pfennig umdrehen, was kann ich kaufen, was kann ich essen, sondern wo ich durch eine Kaufhalle gehe und einfach einpacke, oh, lecker, solche Zeiten gibt's. Aber in den Zeiten bin ich so undankbar und lebe einfach so in meinen Gedanken so gottlos oft, weil ich muss nicht ringen, ich muss nicht kämpfen, ich bin einfach nur ich. Ne? Das ist schade, das zeigt, die Schwachheit meines Herzens und meiner Menschlichkeit. Ne? Aber ich kenne die Zeiten der Not so und ich will die nicht missen, weil das sind oft die Zeiten dann, wo die Gott mir schenkt. Und schon bin ich wieder auf meinen Knien und denke wieder an ihn. Auf einmal ist er in meinem Alltag viel mehr drinne. Ich sehe, wie Gebete erhört werden und fange an zu danken. Ich suche die Gemeinschaft mit anderen, um geistlich erbaut zu werden, weil meine Seele danach hungert, irgendwas von Gott zu hören. Ja. Weißt du, diese schweren Zeiten, oder wie hier, ist eine Verfolgung, wenn du es so willst. Und viele Christen werden heute verfolgt. Mehr als jemals zuvor. Wenn du in die Welt guckst, ist richtig schlimm geworden. Es wird schlimmer und schlimmer. Aber es ist nicht unbedingt Leid. Natürlich ist es menschlich gesehen Leid, das man ertragen muss und Verzicht. Und es ist schwer. Aber geistlich gesehen ist es eine Läuterung zum Teil. Ich habe mit Leuten geredet, mit Pastoren und mit Gläubigen, Brüdern und Schwestern, die in einer schweren Verfolgung sind, wo Christen wirklich, wenn sie erwischt werden, umgebracht werden. Oder vergewaltigt und gefoltert. Aber du hörst da keine Wehklage oder kein Gemecker, so wie hier. Ne? Wenn ich hier in die Christenheit gucke oder selbst mich angucke, so, ne, ich komme mir vor wie Prinzessin auf Erbse. Ne? Für jeden ist schwer und alles Kleine wird so riesig hochgemacht, so, ne, obwohl es eigentlich nur überhaupt nicht ins Gewicht fällt. Aber es ist so lebensverändernd, dramatisch, so, dass ich fast zusammenbreche. Ne? Ich kann mir heute kein Fleisch holen. Aber wenn du mit den Brüdern und Schwestern dort redest, die Gemeinde ist geläutert. Da gibt es keine Christen, die sonntags zum Gottesdienst kommen oder zu einer Gemeinschaft, zum Hauskreis oder sonst was, die Namenschristen sind. Viel zu gefährlich. Was hast du denn da für einen Vorteil? Ne? Und du siehst da Menschen, denen es hungert nach Gemeinschaft. Und nicht menschliche, sondern geistliche Gemeinschaft. Menschen, die auf Lebensgefahr hin sich treffen, um Gott zusammenzupreisen und zu loben. Um was von Gottes Wort zu hören. Um was von Gottes Wort zu teilen. Und das ist eine ganz andere Kraft. Also wenn wir für unsere Brüder und Schwestern beten, dann nicht unbedingt, dass die Verfolgung aufhört, sondern lass uns dafür beten, dass sie Glauben haben und Kraft und Möglichkeiten, sich zu treffen und zu erbauen. Und auch in diesen 7 Jahren wird das eine schlimme Verfolgung sein. Millionen von Christen werden umgebracht, Millionen von denen, die sich gerade bekehren, haufenweise Märtyrer, die sich dann oben sammeln. Es wird auch eine Menge Lobpreis sein. Ja. Von daher musst du auch dein eigenes Herz durchleuchten und sagen, zumindest muss ich das immer wieder tun oder mach das gern, meinen Glauben zu prüfen und zu gucken, okay, vom Herzen her, mir geht's gerade echt gut. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe Essen, ich habe Freunde, ich habe Familie, ich habe Gott irgendwie in meinem Leben. Ich habe eigentlich nichts zu meckern. Ne? Ich bin ein sehr gesegneter Mensch. Viel gesegneter als die Masse der Welt gesehen. Ne? Aber ich muss gucken in diesen Luxus, den Gott mir geschenkt hat, und auch das ist Gnade, finde ich. Ich möchte nirgendwo anders leben als in Deutschland. Ich fühle mich hier gesegnet als Mensch. Ne? Baustellen gibt es in jeder Herrschaft. So, ne? Von daher, wohlfühlen tun wir uns nie, irgendwo. Von daher, ich wünsche mir keinen besseren Ort als hier gerade. So. Ja. Also trotzdem muss ich in diesem Luxus halt gucken, wo finde ich mich da drin aber geistlich? Diese neue Schöpfung, die entstanden ist, als ich mein Leben Jesus gegeben habe und von Neuem geboren wurde. Ja. Dieser Mensch, der ganz anders ist zu dem Alten. Dieser Mensch, der diesen Ehebund hat mit Gott. Dieser Mensch, der übrig bleibt. Dieser Mensch, der am Reich Gottes baut und Reich Gottes ist. Ja. Der nach Gott ruft und nach Gott sucht. Und ich finde es schwer, wenn Gott mich nicht immer wieder rausholen würde, ich würde verfallen in Gottlosigkeit. Ja. Wenn ich allein sehe, wie mein Herz heute war, hier runterzukommen, ich hatte keine Lust. Ich war müde und dachte, ich will jetzt nach gestern, nach dem Tag, ich will einfach am liebsten entspannen jetzt. Ja. Nur an mein Reich bauen, mich bauen, ein bisschen, ist egal, aber trotzdem, wenn ich dann unten bin, dann merke ich, wie es mir gut tut, unter Christen zu sein, rauszukommen aus diesem Alltag und Gedanken zu kriegen, die ich alleine oben nicht hätte. Ist wichtig, dass wir uns treffen, dass wir hören. Ist wichtig, dass wir Gott irgendwie suchen und finden uns im Alltag, so, ne, damit Gedanken kommen, die frisch sind. Und die eine Sache lesen wir noch. Nachdem sie ihn nun festgenommen hatten, da führten sie ihn ab und sie brachten ihn in das Haus des Hohepriesters. Petrus aber folgte von ferne. Im Markus 14 kannst du das nachlesen. Es folgen ihm zwei Jünger. Die anderen, abgehauen, ne, rennen um ihr Leben. Jesus hat es auch angedroht und hat gesagt, hey, diesmal, wenn ihr was habt, verkauft es, damit ihr Geld habt zum Überleben. Kümmert euch um euch. Ne. Aber zwei sind da, die Jesus lieben. So sehr mit Eifer und mit Kraft, dass sie nicht loslassen wollen. Ja. Und so, dass sie wirklich, wie Petrus versprochen hat, wenn es sein muss, ich sterbe für dich. Das hat er bewiesen mit diesem Schwert und das Ohr. Ja. So und das beweist doch hier, dass er diese Menge an Soldaten und Kraft folgt. Ja. Und der andere steht in Markus so ein, der ist anscheinend gerade aufgestanden, dann kamen die Soldaten, wurde überrascht, konnte sich nicht mehr anziehen. Der steht nur in seinem Obergewand, also in seinem Leinengewand da, also im Nachthemd. Ne? Und folgt im Nachthemd, so im Schlafanzug halt, diesen Soldaten. Ne? So ein wird aber erwischt. Fällt ja auch überhaupt nicht auf, so ein Typ im Schlafanzug nachts. Ne? Jedenfalls ergreifen sie ihn, aber sie ergreifen anscheinend nur das Nachthemd. So, weil er kann flüchten und du siehst halt nur die glänzenden Pobacken in den Wald zurückrennen. Ne? Es wird in keinem Evangelium verraten, wer es war. Es war ein junger Jünger. Naja, gut. Ja, aber dann gibt es noch einen, der folgt und das ist Petrus. Und der Mann, der bis in den Tod geht. Und das stimmt. Das ist kein schwacher Mann, das ist der stärkste von allen dort. Und er hält sein Versprechen, denn er steht da, Jesus gegenüber. Ne? Aber jetzt kommt der Moment, wo er lernen muss, dass er begrenzt ist und dass egal wie viel Glauben und wie viel Gottesfurcht und egal wie viel Liebe er als Mensch auch hat, und ich glaube, mehr kann man gerade nicht haben, ne? Dass man trotzdem Hilfe braucht, weil man es nicht schafft. Man hält nicht jede Belastung stand, egal wie nah man Jesus auch ist. Nachdem sie ihn nun festgenommen hatten, da führten sie ab, blablabla, Vers 55. Da sie aber mitten im Hof ein Feuer angezündet hatten und beisammen saßen, da setzte sich der Petrus mitten unter sie. Es sah ihn aber eine Magd beim Feuer sitzen, schaute ihn an und sprach, ach, dieser war ja mit ihm. Er aber verleugnete ihn und sprach, Frau, ich kenne den nicht. Und bald danach, da sah ihn ein anderer und sprach, hey, du bist doch der einer von ihnen. Und Petrus, Mensch, ich bin's nicht. Und nach einer Weile von ungefähr einer Stunde, da bekräftigte es ein anderer und sprach, wahrhaftig, der da, der war auch mit ihm, denn er ist ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Und da erinnerte sich der Petrus an das Wort des Herrn, das er zu ihm gesprochen hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und er weinte bitterlich. Und das ist interessant, weil, ich meine, dieser Mann sitzt da mitten unter den Soldaten, unter dem Volk, um sich zu wehren. Ich meine, eigentlich verstehe ich die ganze Situation nicht, weil ich meine, man muss sich doch an den Typen erinnern, der gerade vom Hohepriester seinem Diener das Ohr abgeschlagen hat. Ne? Und Jesus dann geheilt hat. Aber irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht hat er Mütze drüber, ich kenne. Aber er sitzt halt da. Ne? Und das sind beim dritten Mal steht sogar im Matthäus-Evangelium, als er Jesus verleugnet, da schwört er und legt einen Fluch auf sich. Ne? Ich schwöre dir, dass ich den Mann nicht kenne, ansonsten soll der und der Fluch auf mich kommen. Ne, und dann sitzt der Christus ganz ruhig, ne, und guckt ihn an. Und ich glaube nicht, dass er beleidigt oder genervt oder aggressiv oder zornig oder verletzt geguckt hat, sondern ich glaube, er lächelt. So ein, weil er wusste ja, dass es passiert. Ich meine, er hat ihn schon vorgewarnt. Er hat gesagt, hey, wenn du wieder umdrehst, wenn die Zeit kommt, dann erbau deine Geschwister. Ne? Und wenn du Petrus hier siehst, obwohl er so einen krassen, starken Glauben hat und so viel Liebe und Gottesfurcht und wirklich bis ins Letzte geht, was ein Mensch gehen kann, in der Zeit hier, wo er da am Feuer sitzt, da scheint es, als ob er gottlos ist. Als ob der ganze Glaube, die ganze Liebe, die ganze Gottesfurcht weg ist. Als ob dieser ganze Jesus, in den er so verliebt war, als ob es ihn gar nicht mehr gibt. Als ob er selber sagt, jetzt ist Christus hier gebunden und gefangen, es ist nicht der Messias. So, und auf einmal sitzt da nur noch dieser Mensch, der noch nicht gerettet ist. Und Christus guckt ihn an. So, und Petrus geht in sich und denkt, ja, der hat recht, wie konnte das passieren, dass ich so weit falle? Wie konnte es passieren, dass ich so hart werde in meinem Herzen? Und er weint bitterlich. Das heißt, da kam der Rotze mit. Ne? Weißt du, und er kommt darauf nicht klar. Und ich denke, die nächste Zeit wird für ihn schwer. Ne? Und das ist eine Schuld, die er mit sich trägt. Aber werden wir noch sehen, so dann später bei der nächsten Begegnung mit Jesus. Ne? Sagt Christus, hey, ich hab dich lieb. Und ich weiß, du kannst mich nicht mit Agape-Liebe lieben. Aber ich. Weißt du, und wenn man das alles so betrachtet, so in diesem Leid, auch Christus, ich meine, Christus ist jetzt hier absolut verlassen und allein. Nächste Woche sehen wir, wie er vom Hohen Rat gerichtet wird, von den Geistlichen, dann von der Regierung, die damals herrschte, ne, und dann noch vom Volk. Und heute, ja, wie seine eigenen Jünger ihn verlassen. Ne. Und ich meine, wenn es für ihn solche Zeiten gibt, wo man alleine ist, wo es so aussieht, dort nicht läuft, weißt du, der einzigste Unterschied zu unserer Schwachheit ist so, dass Christus in der Gemeinschaft war mit Gott. Er war vorbereitet. Und selbst im Leid, wenn es ihm viel zu viel wurde, war er offen und wurde zubereitet von Gott. Und auch hier in seiner Einsamkeit, wenn du es so willst, ist er trotzdem nicht alleine. Die einzigste Kraft, die wir als Menschen haben, ist die Nähe zu Gott. Und wer die Nähe zu Gott sucht, der wird es auch finden. Und wer den Blick und den Willen Gottes haben möchte und sehen will, der bekommt es auch, wenn man fragt. Und wenn ich eins gelernt habe mit Gott, ich bekomme seinen Segen nicht immer so, wie ich ihn mir ausgedacht habe oder wünschen würde. Ich bekomme auch manchmal seinen Willen oder seine Weisheit auf eine Art, wie ich nicht damit gerechnet hätte. Und manchmal packte mir Sachen ins Leben, wo ich einfach denke, so, ich bin verflucht oder ich bin allein oder ich bin gottlos. Ne, wo ich sitze und sage, habe ich überhaupt einen Heiligen Geist? Bin ich überhaupt errettet? Oder Gedanken, ist Gott wirklich da? Gibt es den eigentlich? Oder bilde ich es mir nur ein? Ne? Ich meine, unsere Schwachheit zählt halt nicht mehr. Aber eine Sache ist halt schlimm, so wenn man sich auf seine Schwachheit ausruht. Ne? Die ganze Bibel lehrt uns, dass Gott lehrt uns, dass wir sind nicht perfekt und wir werden es hier auch nicht sein. Aber weil ich das weiß, so darf ich trotzdem nicht vergessen anzustreben, aber ich möchte perfekt leben. Vollkommen. Ich möchte gut, einen guten Weg haben, einen guten Lauf. Ne, egal, ob ich weiß, dass ich den eh nicht haben werde. Aber ich will's. Denn auch Gott sagt, sei heilig, weil ich heilig bin. Und so haben wir unsere Kämpfe halt auch jeden Tag. Aber lass uns nicht vergessen, wo unsere Heiligkeit herkommt. So, und auch nicht vergessen, dass wir danach rufen müssen. Denn für mich Heiligkeit ist nicht nur Sauberkeit oder Gottes Willen, sondern Heiligkeit hat was mit Heil zu tun. eine Heilung für meine Seele und für mich auch als Mensch. Eine Heilung für all die Menschen, die um mich drumherum sind, bei denen ich wirke und laut bin oder sichtbar. Also lasst uns Licht sein in dieser Welt, denn ja, dunkler kann sie eh nicht werden. Aber wir können heller scheinen. Ja, ich danke dir, dass du den ganzen Weg gegangen bist und dass du uns nicht aufgeben hast. Ich danke, dass du über unsere Schwachheit stehst und über unsere Fehler, die wir machen, weil wir einfach zu verpeilt sind oder zu viel Eifer oder einfach keine Geduld zu warten und zu gucken, was dein Wille eigentlich ist. Ja, bitte hilf uns, den Weg zu gehen bis zum Schluss. Ja, denn wenn du uns nicht hältst, dann stehen wir wie Petrus am Feuer in bestimmten Situationen und ja, vergessen dich oder verleugnen dich. Ja, bitte stärke unsere Geschwister, die gerade ja, wirklich in Anfechtung sind und die gerade wirklich ums Leben oder um Qualen ja, ringen und schenk du ihnen Gemeinschaft ja, mit Brüdern und Schwestern. Ja, schenke ihnen die Möglichkeit, dein Wort irgendwie zu lesen und zu hören, um erinnert zu werden. Ja, sei du ihnen laut in deinem Geist, so ja, dass sie von dir einfach Trost kriegen. Dann lass sie Licht sein und Zeugnis dort, wo es so dunkel ist. Ja, du siehst unsere Herzen, unsere Leben und ja, wir haben vielleicht andere Kämpfe, aber uns kommen sie genauso schwer vor oft. Und ich bitte dich auch da, dass du uns segnest, indem du uns hilfst und entgegenkommst. Ja, nimm du Raum ein, Vater. Amen.